Ich begrüße euch nochmal ganz herzlich. Ihr hattet mich ja einmal schon kurz in der Moderation. Es ist schön, euch zu sehen. Und ich hatte es ja in der Infomail kurz geschrieben. Ich denke, viele von euch haben es auch gelesen. Wir haben habe ich geschrieben, dass wir ein Leiterschaftswochenende haben werden. Und jetzt kann ich aber sagen, wir haben ein echt gesegnetes, richtig tolles Wochenende hinter uns. Es war wirklich eine gute Zeit. Wir waren zusammen in der Jugendherberge in Westensee. Und für mich persönlich, ich glaube, es ging vielen so, war gerade auch gestern Abend nochmal so ein besonderes Highlight, wo Gott echt gewirkt hat. Und mir persönlich geht es einfach so, ich habe echt nochmal ganz neu Motivation bekommen. Nicht, dass ich vorher unmotiviert gewesen wäre, aber da ist nochmal was oben raufgesetzt worden. Und wir haben einfach so gespürt, Gott hat wirklich, was wir eigentlich auch jetzt schon seit Monaten oder fast schon Jahren einfach so empfinden, aber ganz besonders, glaube ich, seit letztem Jahr, dass Gott für uns als Gemeinde was Neues hat, mal abgesehen vom neuen Gebäude, das ist definitiv, aber das ist einfach nur so ein äußerer Schein. Es geht einfach um viel mehr und ich weiß auch, dass viele das bereits erleben. Und ich möchte euch einfach heute so ein bisschen mit hineinnehmen in eins der Themen, das uns bewegt hat an diesem Wochenende. Das war eine ganze Menge. Ihr werdet auch, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten, da wird so einiges noch mitkommen. Ein Thema, darüber werde ich heute nicht direkt sprechen, aber wo wir uns auch darüber Gedanken gemacht haben, wie schaffen wir das wirklich, dass wir als ganze Gemeinde einfach noch mehr auf dieses Ziel, was wir haben. Dennis hatte heute Morgen ja kurz unsere Vision nochmal genannt, dass wirklich jeder sich damit identifizieren kann, dass jeder so seinen Platz finden kann. Was können wir dafür tun, einfach um euch auch zu unterstützen, dass jeder so auch den Platz finden kann und die Gaben auch, die Gott ihm gegeben hat. Und da wollen wir dranbleiben und da werdet ihr bestimmt einiges auch noch in den nächsten Wochen und Monaten mitbekommen. Heute geht es noch um ein bisschen was anderes. Das war so der erste Teil, über den ich heute sprechen werde, der uns bewegt hat. Und im Rahmen dieser Predigt habe ich es einfach mal genannt mit einer Frage, der Titel heute: Wer darf deinen Schlaf stören? Und das ist jetzt tatsächlich nicht im übertragenen Sinne gemeint, also wer darf deinen Schlaf stören, nach dem Motto, du bist geistlich eingeschlafen und wer darf dich aufwecken, sondern ich meine es tatsächlich jetzt mal ganz wortwörtlich, welche Menschen gibt es, die von dir den Freifahrschein haben, also ob du es ihnen so gesagt hast oder dahingestellt, aber wo du eigentlich sagen würdest, die wissen das, wenn wirklich die Luft brennt, können sie sich jederzeit bei dir wenden und Tages- und Nachtzeit spielt keine Rolle. Und andersrum gefragt, welche Menschen hast du in deinem Leben, bei denen das zutrifft, wo du weißt, wenn die Luft brennt, ich kann mich bei ihnen melden? Ich bin jetzt in der Rolle, wisst ihr, ich habe zwei kleine Töchter, von daher gibt es definitiv schon mal zwei Menschen, die diesen Freifahrschein haben, sich zu jeder Tages- und Nachtzeit bei mir zu melden. Und das machen sie auch immer liebend gerne. Nicht unbedingt immer zu meiner Freude und zu der Freude meiner Frau. Ich glaube fast noch ein bisschen, Vicky ist da noch ein bisschen mehr geschlaucht als ich, weil ich habe manchmal die Möglichkeit, in einen komaartigen Schlaf zu fallen und nichts mitzukriegen und am nächsten Morgen dann zu erfahren, was sich nachts alles so zugetragen hat. Aber oft genug kriege ich es dann auch mit und muss intervenieren, wobei man auch sagen muss, unsere Kleine ist jetzt auch schon anderthalb, also es ist schon wesentlich besser geworden. Aber trotzdem ist es ganz klar, unsere Kinder würden niemals auf die Gedanken kommen, schön wäre es, wenn sie so im Bett liegen, wach werden, oh, ist es okay, Mama und Papa jetzt zu stören? Ich habe ja zwar einen schlechten Traum gehabt, aber ich will denen mal ihren Schlaf gönnen. Ich bleib einfach mal liegen und mache das mit mir selbst ab. Das steht außer Frage. Es klopft auch niemand an der Tür und sagt, Entschuldigung, ich weiß, es ist spät, aber darf ich mal kurz stören? Sondern wenn es gut läuft, fliegt die Tür auf und jemand verschwindet in deinem Bett. Und wenn es nicht so gut läuft, hörst du auch einmal ein lautes Geschrei. Und wenn es auch nur gar nicht mal ein schlechter Traum ist, sondern nur, du hast! Und dann weiß man, muss hin und was erreichen. Also da ist es ziemlich klar. Also wir als Eltern, ich hoffe, euch als Eltern geht es auch so, unsere Kinder, und da ist es auch tatsächlich, auch wenn sie dann älter sind, die haben einen Freifahrschein, sich bei uns zu melden. Also sprich, wenn dann nachts der Anruf kommt, ich bin hier und kein Bus fährt mehr, kannst du mich abholen, so ungefähr. Da ist es klar. Und die Grundlage, das ist auch klar, warum das überhaupt so funktioniert ist, da ist eine echte Vertrauensbeziehung. Wie ist es aber nun außerhalb unserer Familie, außerhalb dieser besonderen Kind-Eltern-Beziehung? Haben wir solche Beziehungen auch außerhalb unserer Familie? Wer darf uns anrufen, ohne dass er Angst haben muss, der kriegt so richtig eins auf den Deckel, das fällt dir ein, so ungefähr, oder ich gehe überhaupt gar nicht erst ran. Und haben wir jemanden, den wir anrufen würden? Und ich glaube, und das sage ich gleich, ich glaube, so wie wir hier sind, ganz egal, ob du schon lange Mitglied bist oder dich aktuell noch als Besucher empfindest, der aber irgendwie auch schon, sage ich mal, eine Beziehung zur Gemeinde hat. Ich glaube, dass Gott uns nicht als Gemeinde umsonst hier zusammengestellt hat. Sondern ich glaube tatsächlich, dass es mehr geht darum, dass man sich mal am Sonntag trifft und sich nett anlächelt oder vielleicht noch nicht mal das und sich einen schönen Sonntag wünscht und dann war es das. Ich glaube auch, dass es mehr geht, als den Sonntag zu haben und dann nochmal Hauskreis, sondern ich glaube tatsächlich, und das glaube ich nicht nur, sondern das ist einfach auch das, was im Wort Gottes steht, Gott hat uns als ein Leib zusammengestellt, steht er, oder er hat uns als eine Familie zusammengestellt, wo wir füreinander da sein dürfen und sollen. Und es ist natürlich klar, in dieser Größe, da ist nicht mehr das mit jedem so möglich, aber dass ich diese Beziehung in der Gemeinde habe und dass ich auch für solche Leute, für Leute da bin in dieser Weise, das ist unglaublich wichtig. Ich möchte es gerne an einem Bibeltext festmachen, wo es tatsächlich um dieses du darfst mich nachts wecken oder du tust es zumindest einfach geht. Mal gucken, überlegt mal, ob euch was dazu einfällt, dann hättet ihr den Bibelquiz jetzt gewonnen. Und zwar steht dieser Text, um den es geht, im 1. Samuelbuch, Kapitel 3, die Verse 1 bis 10 und dann machen wir einen Sprung, dann kommt später nochmal Vers 19 bis 4,1. Aber 1. Samuel 3, Vers 1 bis 10, legen wir los. In der Zwischenzeit diente der junge Samuel dem Herrn, indem er Eli half. Eli war damals ein Priester. Damals waren Botschaften vom Herrn selten und Visionen kamen nicht häufig vor. Eines Nachts hatte sich der inzwischen fast blinde Eli gerade an seinen Platz schlafen gelegt. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Plötzlich rief der Herr: Samuel! Alle wach? Hier bin ich, antwortete Samuel. Er sprang auf und lief zu Eli. Hier bin ich, du hast mich gerufen. Ich habe dich nicht gerufen, antwortete Eli. Leg dich wieder hin. Und Samuel ging und legte sich wieder hin. Da rief der Herr noch einmal: Samuel! Wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Hier bin ich, sagte er, du hast mich gerufen. Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, sagte Eli. Leg dich wieder hin. Samuel erkannte den Herrn noch nicht, denn er hatte noch nie eine Botschaft vom Herrn erhalten. Deshalb rief der Herr ihn ein drittes Mal. Und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Hier bin ich, sagte er, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass es der Herr war, der den Jungen rief. Er sagte zu Samuel: Geh und leg dich wieder hin. Und wenn du wieder gerufen wirst, dann antworte: Sprich, Herr, dein Diener hört. Also legte Samuel sich wieder an seinen Platz. Und der Herr trat zu ihm und rief wie zuvor: Samuel, Samuel. Samuel antwortete: Sprich, dein Diener hört. Jetzt machen wir einen Sprung zu Vers 19. Als Samuel heranwuchs, war der Herr mit ihm und ließ alle Voraussagen Samuels eintreffen. Im ganzen Land, von Dan bis Beersheba, wussten die Israeliten, dass Samuel zum Propheten des Herrn bestimmt war. Der Herr erschien weiterhin in Silo und überbrachte Samuel dort in Silo Botschaften. Und Samuels Worte richteten sich an das ganze Volk Israel. Ich bete nochmal. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für dein Wort, das so viel Kraft enthält und so viel Wegweisung für unser Leben, für uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde, wo wir einfach wirklich lernen dürfen, wie Beziehungen in deinem Reich funktionieren sollen, Jesus. Und dass du einfach nicht nur etwas Oberflächliches für uns hast, sondern dass du in die Tiefe mit uns gehen willst, auch als Gemeinde. Jesus, danke für dieses Wort heute Morgen und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen bereit machst, dass wir wirklich verstehen, was du uns ganz persönlich heute Morgen dadurch sagen willst, Jesus. Rede zu uns, schenk du uns innerlich offene Ohren und Augen, dass wir wirklich das verstehen können und sehen können, was du für uns hast, für uns und für uns als ganze Gemeinde im Namen Jesu. Amen. Ich weiß nicht, ob euch allen der Samuel so bekannt ist, deswegen möchte ich für die, die ihn nicht so gut kennen, einfach noch ein paar Worte dazu sagen. Bei Samuel war das so, dass seine Mutter, die hieß Hannah, die war unfruchtbar. Das heißt, sie konnte keine Kinder kriegen. Und das war eine riesengroße Not für sie. Und es wird beschrieben, dass sie einmal im Jahr mit ihrem Mann in das Heiligtum nach Silo ging, wo die Bundeslade stand, wo die Priester so ihren Dienst verrichtet haben. Und ihre Not war in einem Jahr so groß, dass sie einfach nur so vor Gott niederfällt und einfach Gott bittet, Gott, schenk mir doch ein Kind. Das ist so eine Not für mich. Und der Priester, den wir jetzt eben kennengelernt haben, der Eli, der bekommt das mit und er sieht da diese Frau, die irgendwie so ihre Lippen bewegt und irgendwie auch ein bisschen komisch auf ihn wirkt. Und er denkt, das kann ja wohl nicht angehen. Hat die sich hier betrunken ins Heiligtum hineinbegeben und fährt sie so richtig an. Wie kann das angehen, dass du besoffen hier auftauchst? Und die Hanna ist ganz getroffen, sagt, du tust mir Unrecht, ich bin nicht besoffen. Ich habe einfach nur gebetet, habe meine Lippen bewegt, ich habe zu Gott gesprochen, ich habe so eine große Not und hat ihnen erklärt, was los ist. Und er sagt ihr zu, in einem Jahr wirst du ein Kind haben. Und was sie gemacht hat, ist, sie hat gesagt in diesem Gebet, Gott, wenn du mir ein Kind schenkst, dann gebe ich dir das Versprechen, ich werde dir dieses Kind weihen. Dieses Kind, es soll nicht mir gehören, es soll dein Kind sein. Und wir erfahren, die Hanna, die bekommt dieses Kind, sie bekommt später auch noch weitere Kinder. Aber die Konsequenz für sie ist, als sie den Samuel abgestillt hat, wann das auch immer genau gewesen sein mag, aber denken wir mal, es sind vielleicht so 3 Jahre gewesen. Damals hat man ein bisschen länger gestillt, heute wäre das relativ ungewöhnlich, zumindest bei uns. Aber sagen wir, er war so 3 Jahre, da geht sie mit ihm zur Stiftshütte, auch bis dahin war sie immer mal wieder da mit ihm, aber dann geht sie mit ihm zur Stiftshütte und sagt, Eli, ich habe dieses Versprechen gegeben und ich will es hier einlösen, hier ist mein Sohn. Und der Eli, der nimmt ihn auf und das ist auch der Grund, warum der Samuel, jetzt ist er schon ein bisschen älter geworden, sich dort in der Stiftshütte aufhält und wir erfahren tatsächlich, dass er dort schläft, wo die Bundeslade ist, also im Allerheiligsten quasi, dass er dort schläft. Und das ist so sein täglich Brot, sage ich mal, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und Samuel lernt, eigentlich könnten wir sagen, den Beruf eines Priesters, allerdings ohne die Aussicht, jemals Priester werden zu können. Weil er kam nicht aus diesem Priestergeschlecht. Bis heute gibt es in Israel tatsächlich nur, die können das bis heute zurückverfolgen, wer aus diesem Priestergeschlecht kommt. Und das Gesetz ist ganz klar, wer aus diesem Priestergeschlecht kommt, der kann Priester sein, sonst niemand. Der Samuel war aus Ephraim, das kam für ihn also nicht in Frage. Aber er lernt alles, sieht es alles, bekommt es alles aus nächster Hand mit. Und er schläft an diesem Ort und wir lesen in der Bibel, dass es wirklich so war in dieser Stiftshütte und noch später im Tempel, dass die Gegenwart Gottes so stark war, dass sie wirklich sichtbar war, dass sie sich manifestiert hat. Und der Samuel, das erlebt er jeden Tag. Und dort in dieser Stiftshütte passiert auch genau das, was wir jetzt eben gelesen haben. Diese ja auch etwas lustige, kann man fast sagen, Situation. Der Samuel schläft. Und er hört, wie jemand seine Stimme ruft und denkt, oh, der Eli hat noch einen Job für mich und macht sich auf und sagt, du Eli, was ist los? Kann ich dir noch ein Wasser bringen oder was ist das Problem? Und Eli sagt, was willst du von mir? Leg dich wieder hin, ich habe dich nicht gerufen und das Ganze 3-mal. Und dann irgendwann geht es dem Eli ein Licht auf, sagt, okay, der Samuel, der hat nicht nur schlecht geträumt, da ist mehr im Gang und er sagt ihm, was er tun soll. Aus diesem Jungen, dem Samuel, das sage ich jetzt einfach nochmal so, um das Bild abzurunden für die, die die Geschichte nicht kennen, wird später einmal einer der bedeutendsten Richter Israels. Und dieser Samuel ist es auch, der den ersten König von Israel, den Saul, und auch den zweiten König von Israel, den David, salbt. Und wenn wir noch weitergehen wollen, David ist im Endeffekt dann ein direkter Vorfahre von Jesus. Also wirklich ein wichtiger Mann, aber wir sehen ihn so ganz am Anfang, wie es so mit ihm losgeht. Also Samuel, der lebt beständig in der Gegenwart Gottes. Das ist sein Alltag. Und ich möchte einfach mal so ein bisschen, das eingrenzen. Ich will mal sagen, wenn wir so ein Bild nehmen wollen, was wäre denn der Samuel heute für uns? Dann könnte man sagen, der Samuel steht vielleicht für ihm etwas, was ich mal genannt habe, die Samuel-Generation. Ihr versteht später, werdet später noch verstehen, was ich damit meine. Also es ist jemand, für den es nicht ungewohnt ist, die Gegenwart Gottes zu erleben, sondern er kennt das. Und trotzdem, und das finde ich unglaublich spannend, obwohl er in der Gegenwart Gottes tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes übernachtet, kennt er die Stimme Gottes nicht. Er hört Gott und hat keine Ahnung, was da gerade vor sich geht. Und wir hören auch, diese Info bekommen wir auch noch, dass es in einer Zeit war, in der Gott selten sprach. Das heißt, Gottes Stimme war insgesamt auch im ganzen Volk relativ unbekannt. Und ich möchte es einfach mal so in unsere Zeit holen, weil was erleben wir denn im Gottesdienst? Gegenwart Gottes. Vielleicht nicht, noch nicht ganz so krass wie in der Stiftshütte, dass wir sie wirklich sehen können, aber mir ging es so, ich habe heute Gegenwart Gottes gespürt und erlebt. Ich hoffe, euch ging es auch so. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, nicht nur bei uns in der Gemeinde, sondern überall, die gehen regelmäßig in den Gottesdienst, sind vielleicht auch Teil einer Gemeinde, aber das heißt noch lange nicht, genauso wie beim Samuel, dass du die Stimme Gottes dann auch automatisch kennst. Wir können die Gegenwart Gottes kennen, ohne die Stimme Gottes zu kennen. Und wie spricht denn Gott zu uns? Ich glaube, uns ist es bewusst, es ist eher selten, wie das jetzt beim Samuel passiert, dass es wirklich hörbar ist. Aber auch das habe ich schon immer wieder gehört, dass es Menschen passiert, aber es ist trotzdem die Ausnahme. Aber das ist das, wie ich es am häufigsten erlebe. Er spricht durch sein Wort zu mir, wenn ich darin lese und merke einfach, das ist nicht einfach nur so eine allgemeine Info, die ich jetzt bekomme, die ich vielleicht auch gut finde, sondern ich merke auf einmal, durch sein Wort spricht er direkt in mein Leben hinein, wenn ich es lese. Er spricht zu uns auch, genau was wir gerade jetzt hier erleben, durch eine Predigt, wo wir merken, das ist nicht nur eine nette Predigt, sondern da spricht jemand in mein Leben hinein, vielleicht auch nur durch einzelne Sätze. Oder aber auch irgendwie in diesem zwischenmenschlichen Gespräch durch andere Menschen, die einfach in unser Leben hineinsprechen, vielleicht ganz bewusst, vielleicht aber sogar unbewusst. Und, auch das kenne ich sehr gut, einfach in unser Herz hinein, wo wir merken, okay, da ist ein Impuls, ein Eindruck und ich merke, okay, das ist jetzt nicht einfach nur irgendwie so ein Gedanke, sondern ich merke, Gott führt mich hier gerade auf eine Art und Weise. Das Problem ist nur, wenn wir die Stimme Gottes nicht kennen, oder ich sag mal, wenn wir sie noch nicht kennen, wie beim Samuel, dann werden wir sie auch nicht erkennen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir die Stimme Gottes nicht kennen, selbst wenn er zu uns redet, werden wir sie nicht erkennen. Wenn ich eine Brieffreundin habe in, was weiß ich was, in Amerika und ich habe vielleicht mich sogar ganz gut mit ihr ausgetauscht, dann ruft sie mich irgendwann zum ersten Mal an. Und dann höre ich ihre Stimme am Telefon, die meldet sich nicht mit Namen. Das ist eine Person, die ich vielleicht sogar kenne, aber ich werde ihre Stimme nicht erkennen, sondern ich muss ihre Stimme dann erstmal kennen. Ihr wisst das, Leute, die man gut kennt, die müssen sich gar nicht mehr mit hier ist so und so melden. Na gut, in der Handyzeit, da steht der Name sowieso auf dem Display. Aber man hört die Stimme und weiß sofort, okay, das ist so und so. Oder wie gerade Fabian, mein Schwager, neulich erzählt hat, er war irgendwo in einem Raum und ich tauchte auf, genau bei der standesamtlichen Trauung von Philipp und Julia war das, sie waren schon im Trauzimmer und ich tauchte auf und man hörte so ein Lachen und dann meinte er nur zu der anderen Trauzeugin, das ist unser Pastor übrigens da draußen. Da hat er auch meine Stimme erkannt, weil er sie kennt. Und so ist es auch mit Gott, wir müssen erstmal seine Stimme kennenlernen, aber wie lernen wir sie kennen? Weil wir können ihn ja nicht sehen in dem Sinne, dass wir sehen, da steht er vor uns. Bei Menschen ist es ein bisschen einfacher. Ich sehe, er redet und dann weiß ich, okay. Bei Gott ist es ja ein bisschen schwieriger. Und deswegen brauchte der Samuel ein Eli. Er brauchte ein Eli, zu dem er dreimal hingehen konnte, den ihn aufwecken konnte und sagen konnte, was ist denn los, warum rufst du mich? Und die Tatsache, dass der Samuel das gemacht hat, dreimal, das zeugt von mir, für mich, von einer besonderen Beziehung. Das kann nicht nur irgendwie so eine Beziehung, so ich zeig dir, wo es lang geht sein, sondern das muss ein Vertrauensverhältnis gewesen sein, sonst hätte er spätestens nach dem zweiten Mal gesagt, da gehe ich nicht nochmal hin, sonst gibt es gleich richtig Ärger. Sondern er wusste, ich kann zu ihm kommen, ich höre da, was da ist, was los, und er wusste, der Eli ist der Mann, zu dem ich hingehen kann, wenn ich hier gerade irgendwas nicht verstehe, und der wird mir weiterhelfen. Und der Eli war nicht nur ein Mann, zu dem Samuel gehen konnte, sondern es war auch ein Mann, der ihm weitergeholfen hat. Der ihm sagen konnte, du Samuel, das, was du da gehört hast, das ist die Stimme Gottes. Und so sollst du darauf reagieren. Und ich möchte euch einfach ermutigen, wenn ihr da so am Lernen seid und unsicher seid, dann fangt an, einfach euch Leute zu suchen, nämlich so lernen wir die Stimme Gottes kennen, wo ich sage, ich weiß nicht, ist das jetzt die Stimme Gottes oder nicht? Mach das nicht mit dir selbst ab, sondern nimm Leute dazu, wo du ein Vertrauen hast, wo du einfach weißt, die sind vielleicht ein Stück weiter wie du oder vielleicht zumindest auf dem ähnlichen Weg wie du und wo du sagst, du, ich habe so den Eindruck, das könnte von Gott sein, aber ich bin mir total unsicher. Kannst du mir da vielleicht weiterhelfen? Das ist ein Prinzip, was wir eigentlich schon hier an dieser Stelle in der Bibel finden. Und wir sehen dann das, was der Samuel hier lernt und was er dann noch tut, ist, Gott klopft an und wir sind bereit zuzuhören. Dieses Wort sprich, dein Diener hört. Das, was Samuel hier erlebt, das ist keine große, gewaltige Berufung zum Propheten und zum Richter. Er bekommt einfach dann nur eine Botschaft mit, aber es wird nicht irgendwie so, Samuel, du bist berufen und das habe ich mit dir vor, sondern Gott fängt einfach an, mit ihm zu arbeiten. Samuel ersetzt sich der Gegenwart Gottes aus, er hört zu, wenn Gott spricht und dann gibt er dieses Wort weiter. Und daraus erwächst ein Dienst und eine Berufung, von der wir dann hören, die in seinem ganzen Volk sichtbar und anerkannt wurde. Das ist die Samuel-Generation. Was ist denn mit dem Eli? Schauen wir uns mal die Eli-Generation an. Wenn wir uns den Eli anschauen, ich habe euch nicht alle Infos zu ihm bislang gegeben, das ist so eine Gestalt in der Bibel, wie so viele andere, ist die so ambivalent. Also die kann man nicht so eindeutig einordnen. Das ist nicht alles toll bei ihm. Ich sage euch ganz ehrlich, bislang ging es mir eher so, dass ich mit dem Eli gar nicht so viel anfangen konnte, weil er nicht wirklich gut in der Bibel wegkommt. Weil wir erfahren, er hatte Söhne, die auch ihm quasi als Priester nachgefolgt haben und die Bibel ist da recht eindeutig, was es angeht, dass er quasi in der Erziehung versagt hat, dass er ihnen nicht auf die Finger klopft, als sie anfangen, ihre Stellung als Priester zu missbrauchen, sondern sie einfach so machen lässt. Und das, was der Samuel ihnen dann auch mitgibt in dieser, was er von Gott hört, ist, dass Gott ihm sagt, Eli, das ist einfach nicht in Ordnung gewesen, was da gelaufen ist. Gott hat einen Urteilsspruch über dich gefällt und er wird dann auch im Endeffekt durchgezogen. Also das ist nicht so schön, was man da so über ihn liest. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch in Eli einen Mann, der sich im Demut dem Wort Gottes beugt. Und wir sehen ihn in einem Mann, der einen Jungen großzieht, der nicht sein eigener Sohn gewesen ist, der offensichtlich so großes Vertrauen zu ihm hat, dass er halt ihn als Ansprechpartner wählt. Und dieser Junge wird später einer der bedeutendsten Führer seines Volkes. Also wir können sehen, um ein Eli für andere zu sein, das sehen wir in diesem Eli, müssen wir nicht perfekt sein. Sondern wir alle haben unsere Unzulänglichkeiten und da, wo unsere Herausforderungen noch sind. Und trotzdem will Gott uns gebrauchen. Und das, was der Eli gemacht hat, er platziert Samuel in der Gegenwart Gottes. Das tut er. Er sagt, das ist dein Platz, da sollst du schlafen. Und der Samuel, der handelt einfach danach. Und Eli lernt Samuel, was die Stimme Gottes bedeutet und wie man darauf reagiert. Er stand als Ansprechpartner und als Mentor Samuel zur Verfügung und Samuel wusste das und nutzte es. Und ich möchte an dieser Stelle euch ein Wort mitgeben aus Maleachi 3, Vers 24. Maleachi 3, Vers 24. Da prophezeit der Prophet Maleachi über den zukünftigen Dienst Jesu. Und er sagt, er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden. Und das geht nicht nur, das geht weit drüber hinaus, wenn wir jetzt den Dienst Jesu sehen, weit drüber hinaus über diese biologische Eltern-Kind-Beziehung. Sondern wir sehen in Jesus, dass Gott ein Gott ist, der Generationen verbindet. Dass Gott ein Gott ist, der Gruppen verbindet, die sonst in der natürlichen Welt nichts miteinander zu tun hätten. Schaut euch mal um, schaut mal nach rechts und links, nach vorne und hinten. Einige kennt ihr besser, andere schlechter. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn es nicht um Jesus ginge, würden wir uns wahrscheinlich nicht in dieser Gruppe treffen. Da sind Leute, da sagt ihr, da bin ich total auf einer Wellenlinie mit denen. Aber mit anderen sagt ihr, und das ist auch gar nicht schlimm, also ohne Jesus hätten wir nichts miteinander zu tun. Wir haben eigentlich sonst gar nicht viel gemeinsam. Aber das ist so unglaublich viel, was wir in Jesus gemeinsam haben. Das ist wertvoller als alles andere, was man sich noch sonst so vorstellen kann. Noch verbindender als alles andere. Gott ist ein Gott, der Herzen verbinden möchte. Und die Frage ist, geben wir ihm die Gelegenheit dazu, dass er unsere Herzen miteinander verbinden kann? Wollen wir uns verbinden lassen oder bleiben wir eher selbstzentriert? Jesus sagt im Markus-Evangelium, Markus 12, in den Versen 30 bis 31, und du sollst den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das zweite ist ebenso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Das ist Jesu Antwort auf die Frage, was ist denn eigentlich das höchste Gebot? Und er sagt, das Wichtigste in eurem Leben ist, dass ihr Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit all euren Gedanken und mit all eurer Kraft liebt und dass du deinen Nächsten wie dich selbst liebst. Diese beiden Beziehungen, die Beziehung untereinander und die Beziehung zu Gott. Und wenn man eigentlich den Dienst Jesu zusammenfassen wollte, was wollte er denn eigentlich hier auf dieser Erde, was wollte er bewirken, was wollte er verändern, dann könnte man es eigentlich in diesen Sätzen zusammenfassen. Das war sein Programm, die Herzen der Menschen Gott zu wenden und die Herzen der Menschen einander zu wenden. Und ich weiß nicht, wie euch geht, ich habe jetzt das Vorrecht, dass ich in dieser Gemeinde groß geworden bin und wir haben uns tatsächlich auch die Zeit genommen, am vergangenen Wochenende einfach mal in kleineren Gruppen drüber zu sprechen, wer war denn in deinem Leben so ein Eli oder ist es vielleicht sogar noch? Und ich kann einige Leute benennen, wo ich sagen kann, die sind, wir haben dann so festgestellt, es gibt oft nicht nur so die eine Person in unserem Leben, sondern das ist oft so verschiedene Leute, die da so ihren Teil dazu beigetragen haben. Und ich kann sagen, und ich bin auch unglaublich dankbar dafür, sonst würde ich hier heute auch nicht stehen, ich habe solche Leute gehabt. Christoph und Annette zum Beispiel, die da sitzen, die haben ihren Teil dazu beigetragen. Es hat gefühlt über Jahre keinen Sonntag fast gegeben, wo ich nicht nach dem Gottesdienst direkt zu ihnen zum Essen marschiert wäre und nach dem Abendbrot mich abgemeldet habe und dann gesagt hat, wäre schön gewesen, wenn es was zu essen gegeben hätte. Oder Esther ist da mit Christian, der war auch so jemand in meinem Leben, der einfach einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass ich heute hier stehen kann. Und so könnte ich noch so einige nennen, einige, die da sind, andere, die nicht da sind. Und ich hoffe andersrum und ich glaube, dass auch dass ich wiederum auch für andere Leute, die hier sind, zumindest teilweise das sein durfte. Und ich glaube, das ist das eigentlich so, wie Gott sich Gemeinde denkt. Und überleg doch mal, wo bist du, Samuel, gewesen? Und ich glaube, wir neigen dazu, wir alle wollen gerne Samuel sein. Das ist doch schön. Man schläft. Und irgendwann wird man wach und geht dann hin, was soll ich machen? Mach das, ich mach das, dann lege ich mich wieder hin. Na gut, es war dann auch ein bisschen eine Herausforderung, er sollte ja was weitergeben, was nicht so toll war. Aber Eli ist ein bisschen herausfordernd. Aber ich glaube, dass Gott, Samuel ist gut, das brauchen wir alle, auch Samuel zu sein, aber Gott will uns auch alle zu einem Eli machen. Und ich habe so zum Abschluss der Predigt, ich habe es hier so ein bisschen wie so eine Stellenanzeige aufgemacht. Es wird gesucht, Punkt, Punkt, Punkt. Wo sind die Samuels? Also die Söhne und die Töchter. Menschen, die die Gegenwart Gottes beständig suchen. Die sich anleiten lassen. Die zuhören und in Demut und Gehorsam Gottes Wort weitergeben. Wo sind die Elis? Mütter und Väter. Menschen, die andere in die Gegenwart Gottes platzieren. Die Anlaufstellen sind. Die man nachts anrufen darf. Die lernen, was die Stimme Gottes ist. Und wie man auf sie antwortet und die nicht locker lassen, bis ihre Samuels das, was sie empfangen haben, auch weitergeben. Um ein Eli zu werden, musst du als Samuel anfangen. Aber wisst ihr, ich kenne das auch, diese Frage, vielleicht auch teilweise Vorwurf, es gibt ja für mich kein Eli, also wer ist das, der sich um mich kümmert? Manchmal, der Samuel, der konnte sich sein Eli nicht aussuchen. Der wurde einfach hingebracht. Wurde abgeladen, so, die Mutter hat das Gelübde getan und jetzt bist du hier. Und der Eli konnte sich den Samuel aber auch nicht aussuchen. Die Mutter kommt, du hast mir das vorausgesagt, das war mein Versprechen, jetzt musst du liefern, Eli, kümmere dich mal um den Jungen. Und beide haben das aber einfach so angenommen und ich glaube, darum geht's. Also oft denken wir so, oh, wer ist sympathisch, wer spricht mich an, aber ich glaube tatsächlich, wir dürfen einfach viel mehr Gott fragen. So, wo sind die Leute, die du mir hingestellt hast, die ich auf den ersten Blick gar nicht so sehen würde, dass ich mich um die kümmern soll? Und wo sind die Leute, von denen ich lernen darf, mit denen ich vielleicht auch gar nicht vom Natürlichen unbedingt so auf einer Wellenlinie bin. Um ein Eli zu werden, musst du als Samuel anfangen. Um als Samuel anfangen zu können, brauchst du einen Eli. Und diese Beziehungen, die brauchen Zeit, sie brauchen Hingabe, sie brauchen Vertrauen, sie brauchen Gehorsam, Nähe, Verständnis, Liebe und die Führung Gottes. Und wenn du denkst, oh, das ist ganz schön schwierig, dann lass es mir dir einfacher sagen, es geht um echte Freundschaft. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich nenne euch Freunde. Und das fasst es eigentlich zusammen. Es geht um Freundschaft. Wenn alles, oh, wie ist das Anforderungsprofil, das soll man alles mal gehört haben, darf man auch beachten. Es geht um Freundschaft oder wie Jesus es ein bisschen mehr noch ausdrückt, aber das ist eigentlich auch ein Modell von Freundschaft. Es geht um Jüngerschaft. Jesus, so wie er Jüngerschaft gelebt hat, das war auf eine, nicht von oben nach unten, sondern es war auf einer Ebene, in einem Sinn von Freundschaft. Und ich möchte euch einfach heute die Frage stellen, und so will ich abschließen, so ganz persönlich, ganz egal, ob du dich so empfindest oder nicht, willst du ein Samuel sein? Da sagen die meisten, oh, das klingt gut, zumindest in den meisten Punkten, aber willst du auch ein Eli sein? Und wenn es so ist, wenn du sagst, Gott, ich weiß nicht wie, aber ich will bereit dazu sein, weil es einfach dein Plan für deine Gemeinde ist, dass wir in diesen Beziehungen zusammen leben, dann möchte ich dich einfach ermutigen, dass du Gott heute eine Antwort gibst und dass du sagst, ich bin bereit zu investieren. Ich möchte das Lobpreisteam jetzt einfach mal nach vorne bitten und euch anderen aufzustehen. Und wir machen etwas jetzt, was die Deutschen eigentlich nicht so gerne mögen. Fasst euch mal in den Händen. Ich will jetzt keinen Aufruf machen, sondern ich sage euch, hier stehen viele Elis und Samuels und teilweise in Personalunion oder oft zusammen. Und ich glaube, dass es hier Menschen gibt, in die eine oder andere Richtung, die Gott für dich hat. Und Gott will dir das zeigen. Und ich möchte euch einfach bitten, wenn ihr das sagt, ich will das, dass ihr das auf der einen Seite sagt, Gott, ich will bereit sein dazu, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch einfach sagst, Gott, setzt es frei in dieser Gemeinde, setzt es in meinem Leben frei, dass es wirklich Realität werden kann und nicht nur einfach ein frommer Wunsch. Ich bete einfach gemeinsam mit uns und ihr dürft einfach mit einstimmen. Jesus, ich möchte dir danken für dein Wort. Jesus, ich möchte dir danken, dass du einfach viele Samuels und viele Elis an diesem Ort hier platziert hast, dass jeder von uns eigentlich in die ein oder andere Richtung einen Platz einnehmen soll. Und dein Ziel für uns alle ist, dass wir dorthin kommen, dass wir Elis werden, die nicht alleine stehen, sondern die auch immer noch Ansprechpartner haben, Jesus. Du willst niemanden irgendwo alleine hinstellen, sondern dein Ziel für unser Leben, was du hast, es ist Gemeinschaft. Gemeinschaft mit dir und Gemeinschaft untereinander. Und dieses Wort Gemeinschaft, das bedeutet nie etwas Oberflächliches, sondern es bedeutet etwas, wo man echt auch Spaß zusammen haben kann, wo man einfach eine gute Zeit zusammen haben kann, aber wo es auch wirklich in die Tiefe geht und wo wir einander kennen, Jesus. Jesus, und ich möchte dich bitten, dass du das freisetzt in unserer Gemeinde, Jesus. Und nicht in unserer Gemeinde, sondern auch in dieser ganzen Stadt, in den verschiedenen Gemeinden, die wir haben, Jesus. Dass wir als dein Leib aufstehen, nicht nur füreinander, sondern auch für die Menschen um uns herum, Jesus, die dich vielleicht noch nicht kennen, Jesus. Und bereit sind, einfach für sie Verantwortung zu übernehmen, Ansprechpartner zu sein. Dass wir Menschen sind, die dafür bekannt sind, dass man zu ihnen hingehen kann, wenn man in Not ist oder wenn man Fragen hat. Und dass man nicht abgewiesen wird, sondern dass man einfach Antworten bekommt, dass man Zuneigung bekommt. Dass man Ermutigung bekommt, Jesus. Ich will das einfach freisetzen in deinen Namen, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass es nicht hier einzelne Leute gibt, die Macher sind, sondern wir sollen es gemeinsam machen. Wir sind gemeinsam berufen, dein Reich zu bauen. Wir sind gemeinsam berufen, uns zu unterstützen, uns zu helfen, unsere Gaben zu entdecken, uns zu helfen und uns zu ermutigen. Und manchmal sind wir die, die ermutigt werden, und manchmal sind wir die, die ermutigen, Jesus. Danke dafür, Jesus, dass jeder seinen Teil dazu beitragen darf, so wie wir es auch heute gelernt haben, Jesus, und gehört haben. Jesus, und wenn es auch nur ein Talent, nur in Anführungsstrichen ist, Jesus, wir haben gehört, auch dieses eine Talent, es ist schon so unglaublich viel wert, Jesus. Ich danke dir einfach für diese Kostbarkeit, die du in jedem Einzelnen hineingelegt hast. Im Namen Jesu. Amen.